Einen wunderschönen guten Morgen euch allen. Heute ist der fünfte Teil unserer Predigtreihe My Church. Und diese Predigtreihe haben wir schon begonnen im Januar oder Februar. Und dann kam Corona, da war dann einige Unterbrechungen drin. Und jetzt möchte ich die aber gerne wieder trotz Corona fortführen. My Church, meine Gemeinde, meine Kirche. Und das Thema heute ist Kirche im Wandel. Warum wandelt sich Kirche? Weil die Zeit sich wandelt. Und darüber möchte ich mit euch sprechen. Und ich habe zu Anfang einige theoretische Gedanken über unsere Gesellschaft. Und dann am Ende kommt dann die richtige Predigt. Aber die Einleitung ist relativ wichtig, damit wir auch den zweiten Teil verstehen können. Im Jahr 2000 hat ein Soziologe, nämlich Sigmund Baumann, ein Buch veröffentlicht mit dem Thema Liquid Modernity, also zu Deutsch die flüchtige Moderne. Man könnte bei Liquid aber auch von flüssiger Moderne sprechen. Also er hat versucht, die Zeit, in der er lebt, zu beschreiben mit diesem Wort Liquid. Das bedeutet, vorher war etwas relativ fest und stabil, und der Aggregatzustand hat sich dann verändert und verflüssigt sich. Die sogenannte schwere Moderne, wie es auch bezeichnet wird, mit der Industrialisierung, mit der Bürokratisierung, mit dem Kapitalismus, mit den relativ klaren Machtstrukturen und klaren Hierarchien, das war stabil, relativ solide. Und diese soliden Strukturen weichen sich auf und werden fluid. Baumann verwendet diese Metapher. Flüssig. Was wird denn flüssig in unserer Gesellschaft? Oder was verflüssigt sich immer mehr? Und ich möchte euch ein paar Beispiele geben, die mir recht einleuchtend sind. Und ich hoffe, ihr könnt die auch nachvollziehen. Erstes Beispiel. Macht. Macht ist heute undurchschaubar. Wo es einst klar war, wer ist der, der das Sagen hat und wer unterstützt den, der das Sagen hat, wer hat welche Verantwortung, haben wir heute, kann man sich Macht weltweit eher vorstellen wie ein Netzwerk. Ein Netzwerk mit elektronischen Signalen und jeder, der Zugang hat zu diesem Netzwerk, der elektronische Impulse da drauf schicken kann, der kann Einfluss nehmen auf das ganze System. So kann es sein, dass eine Person, die wir vielleicht gar nicht kennen, die sehr unbedeutend, unbekannt ist, ein kleines Signal in das Netzwerk sendet und es unheimlich viele Auswirkungen hat. So kann jemand, der irgendwo in der Wirtschaft oder in der Bank sitzt und da gewisse Dinge machen kann, kann der Impuls setzen, verändert etwas in unserer Gesellschaft. Verändert vielleicht nachhaltiger und dauerhafter, als wenn jemand von oben sagt, oh, so machen wir es jetzt. Macht ist undurchschaubarer geworden. Zweites, Normen und Bindungen haben ihre Kraft verloren. Sind nicht mehr so verbindlich, weil individuelle Entscheidungen sind oft viel wichtiger. Jeder kann eigentlich machen, was er will, wenn er es gut begründen kann und wenn es natürlich nicht gegen Gesetze verstößt. Die Gegenwart erscheint uns deswegen als ziemlich chaotisch, undurchschaubar, ungeordnet und pluralistisch. Jeder auf seine Weise glücklich werden. Letztes Beispiel. Wir kommen oft gar nicht mehr dazu, in unserer Zeit in die Tiefe zu gehen. Dinge in die Tiefe zu betrachten. Weil wichtiger als das, was war, als die Geschichte und als das, was ist, die Gegenwart, ist oft die Zukunft. Was kommt morgen? Wichtig ist auch in der kapitalistischen Gesellschaft immer mehr, was ist morgen? Wie entwickelt sich der Markt? Welche Nachrichten kommen? Was passiert? So ist der moderne Mensch immer mehr ausgerichtet auf die Zukunft. Interessant ist das, was kommt. Und das kann man bei jungen Leuten auch beobachten. Immer mit dem Blick nach vorne, was wird passieren, das ist entscheidend und wichtig. Die neuesten Trends, die neueste Mode, all das, was wird. Und so sind auch wir permanent vielleicht am Nachrichten gucken. Man kann ja jetzt zu jeder Zeit Nachrichten gucken. Oder ich höre mir gern Bayern 2 oder Bayern 1. Da kriegst du ständig auch das Neueste mit. Und das ist sehr schön. Aber wir leben dadurch ständig mit Blick nach vorne. Unter der Benutzeroberfläche unseres Lebens, unseres Alltags, verändern sich ständig die Applikationen. Die werden aktualisiert, es werden welche rausgeworfen, es werden neue installiert. Wir kriegen das oft gar nicht mit oder nur, wenn wir vielleicht mal so drüber nachdenken, wie sich unsere Zeit ständig verändert. Alles verflüssigt sich, so sagt Sigmund Baumann. Und auch wir Menschen als Individuen, wir werden nicht mehr so stark wie früher von außen festgelegt, wo man gefragt hat, wem gehörst du, wer bist du, also wo kommst du her, sondern die Frage ist eher, wo gehst du hin? Wie willst du dein Leben gestalten? Wie willst du deine Zukunft gestalten? Was machst du aus deinem Leben? Die anderen, die werden mir nicht sagen, wer ich bin. Und wenn, dann ist es nicht sonderlich schön, was sie über mich sagen. Ich muss es selber festlegen. Wenn ich sage, das bin ich und so will ich sein, dann werden mich die anderen auch akzeptieren und mich so sein lassen, wie ich bin. Der Mensch steht heute vor vielen Entscheidungen. Wir haben die Freiheit ist auf die Spitze getrieben. Du kannst machen, was du willst, wenn du es dir leisten kannst. Das bringt aber auch den Menschen von heute in einen unglaublichen Entscheidungszwang. So viele Entscheidungen müssen getroffen werden, was meine Zukunft angeht. Und gerade von jungen Leuten, von jungen Menschen wird heute sehr viel erwartet, was Entscheidung angeht. So viel mal zu Baumann und seiner Liquid Modernity. Der Brite Pete Ward, der hat als erster die Gedanken von Baumann mal aufgenommen für die Theologie. Hat sich gefragt, hat uns das denn auch was zu sagen? Und wenn alles flüssiger wird, wird dann vielleicht die Kirche auch flüssiger. Die Kirche, und wir sind jetzt hier in Maria Hilf, die Kirche, die über Jahrhunderte lang der Garant war für Stabilität, wo sich wenig verändert. Warum auch? Gott verändert sich nicht, warum sollten wir uns verändern? Pete Ward spricht von Liquid Church, also verflüssigte Kirche oder fluide Kirche, im Unterschied zur Solid Church, zur soliden Kirche. Was ist die solide Kirche? Welche Merkmale hat sie? Erstens eine feste Kirchenbindung. Ich bin evangelisch, katholisch, baptistisch mein Leben lang. Da gehöre ich dazu, so bin ich. Zweitens, Kirche als Institution, feste Institution in unserer Gesellschaft und Kirche mit Immobilien, wie dieser hier, die alles überragen, die deutlich machen, wer hier das Sagen hat. Heilige Monumente der Macht. Drittens, Kirche als Spender der Sakramente und ich als einzelner Gläubiger bin angewiesen auf diese Sakramente. Ich bin angewiesen auf den Gottesdienst und auf den Pfarrer. Der Sonntagsgottesdienst ist das, die liturgische Mitte der Gemeinde und meines Lebens. Sonntagsgottesdienst, das Allerwichtigste. Da treffen wir uns, das ist die Mitte. Dann der Pfarrer als Autoritätsperson, der alles weiß, der immer Spezialist ist in theologischen Fragen und der am engsten mit Gott verbunden ist. Dann, weiteres Kennzeichen, diese eindeutige Lehre, ganz klare dogmatische Vorgaben, die ich nicht unbedingt verstehen muss, Hauptsache ich glaube dran, weil es unveränderliche Gewissheiten sind. alles in der Solid Church ist in ganz klare Formen gegossen. Ich weiß genau, mit was ich es zu tun habe. Und jetzt redet Ward von der Liquid Church. Das heißt, die Formen lösen sich auf, verflüssigen sich und verlieren irgendwie ihre Eindeutigkeit. Das ist meine Erfahrung als Gemeindepastor. Ich bin jetzt seit 17 Jahren im Dienst und ich erlebe das auf verschiedenen Ebenen, wie sich Gemeinde verändert. Christen gehen nicht mehr wie selbstverständlich Woche für Woche in den Gottesdienst. Nur weil der Gottesdienst stattfindet, heißt es noch nicht, dass ich hingehen muss. Gottesdienst ist ein Angebot unter anderen kirchlichen Angeboten. Und jetzt in der Corona-Zeit hatten wir ja manche Angebote nicht mehr und haben dafür wieder neue entdeckt und gemerkt, das ist auch gut. Manch einer sagt, mir bringt das mehr, wenn ich draußen im Wald spazieren gehe, im Gebet mit Gott. Das ist für mich mehr Gottesdienst, als mich zu treffen hier. Oder im Auto Lobpreis hören, ist für mich genauso Gottesdienst. Viele Themen und viele Meinungen sind heute sehr vielseitig. Es gibt nicht mehr die eine Lehrmeinung, zumindest nicht bei uns in der Stadtmission, wobei es die wahrscheinlich noch nie gegeben hat bei uns. Aber die gibt es nicht mehr. Es gibt verschiedene Meinungen, man muss sich einigen, man muss einen Konsens in manchen Fragen finden. Oder anderes Beispiel, Liquid Church. Wenn ich die Jugendlichen bei uns frage, die interessieren sich überhaupt nicht mehr für Kirchenzugehörigkeit. Es ist völlig egal, ob du Baptist bist oder Katholik oder Mennonit oder Adventist oder was auch immer. Das ist nicht wichtig. Wo man früher vielleicht gestritten hat über verschiedene Fragen und die Tauffrage hatten wir ja auch erst kürzlich diskutiert. Jugendliche interessiert es heute nicht mehr. Kann doch jeder so machen, wie es für ihn am besten ist. Typischer Satz in der Liquid Modernity, das kann einfach nebeneinander stehen. Völlig also unterschiedliche Meinungen können nebeneinander stehen, kein Problem. Null Problemo. Ich kann für Umweltschutz demonstrieren und gleichzeitig zu McDonald's gehen, weil ich esse ja einen Veggie-Burger. Das geht alles, kann nebeneinander stehen. Das ist Pluralismus. In dieser Zeit leben wir. Und wir leben das auch in der Gemeinde. Grabenkämpfe sind vorbei. Keine Diskussionen mehr über alles Mögliche, wo man früher sich noch die Köpfe eingeschlagen hat. Zumindest in der Zeit der Reformation. Entscheidend ist nicht, zu welcher Gruppe du gehörst, sondern ob ich anknüpfen kann an deine Sicht, ob ich da was spüre, ob da was ins Schwingen kommt. Das ist wichtig. Und dann können wir gemeinsam glauben. Wie stellen sich Kirchen und Gemeinden auf diese Veränderungen ein? Wie gehen wir damit um? Und alle Kirchen müssen damit klarkommen. Die katholische Kirche, die geht gerade von innen heraus einen unglaublichen Reformationsweg, den sogenannten synodalen Weg. Weil auch in der katholischen Kirche wird überlegt, wir erreichen die Menschen nicht mehr. Wir als Solid Church, die wir wie der Fels in der Brandung, die Eucharistie anbieten, wir haben an mancher Stelle den Kontakt verloren. Wir erreichen die Jugend nicht mehr. Die sind irgendwann weg. Und diese Erfahrung macht auch die evangelische Kirche schon lange. Alle Kirchen müssen sich fragen, wie können wir Kirche sein in einer verflüssigten Welt? Jetzt komme ich zu meiner Predigt. Die ist relativ kurz, keine Sorge. Aber jetzt kommen die guten Nachrichten des Evangeliums. Die erste positive Nachricht heute Morgen ist, Kirche verflüssigt sich, aber Kirche verdunstet nicht. Das wäre schlimm, wenn Kirche verdunstet und die irgendwann nicht mehr da wäre. Aber der Leib Christi kann nicht verdunsten. Aber es kommt etwas in Bewegung. Wir müssen keine Angst haben vor der Verflüssigung. Es ist nichts Tragisches. Wir müssen nur damit klarkommen, dass Dinge sich verändern. Auch vielleicht in unserem eigenen Leben. Wenn wir merken, es ist nicht mehr so verbindlich und starr und für mich vielleicht auch nicht mehr. Und vor 10 Jahren, da habe ich es noch anders, habe ich Gemeinde und das Miteinander noch stabiler und verlässlicher erlebt. Vielleicht hattest du schon mal viel mehr Identifikation mit der Stadtmission oder mit einer anderen Gemeinde. Und es ist heute flüssiger geworden. Es hat sich was verändert. Es ist irgendwie, fühlt sich anders an. Wer ist schuld? Vielleicht die Gemeinde, der Pastor oder die Jungen, die jetzt nachkommen, die irgendwie so ganz anders sind und das nicht ganz alles so mitmachen, wie wir das gerne hätten. Es ist erstmal okay, das wahrzunehmen. Und es ist so, wir leben in einer verflüssigenden Zeit und das betrifft auch die Kirchen. Es ist normal. Wir müssen wieder neu unsere Identifikation finden. Vielleicht auf anderen Ebenen, an anderen Stellen. Wieder neu vielleicht begreifen für uns, was Gemeinde ist und wie wir es heute anders verstehen als früher. Der Leib Christi kommt in Bewegung. Und das ist eigentlich auch gut, weil Christus war auch kein Bischof von irgendeiner Kirche und er war Wanderprediger. Er war immer auf dem Weg, er war immer auf der Suche nach Bewegung, sondern nach Begegnung, nach Menschen. Jesu Leben war nicht solide, sondern fluid. Jesus war immer flexibel. Es gibt ja christliche Gemeinden, die machen es einfach so, dass sie auf das Solide setzen und sagen, naja, wir setzen uns zu Wehr, so als Bollwerk gegen den Zeitgeist, als, Zitat, nostalgischen Wehmutsort für eine heile Welt. Und dann zieht man sich zurück und dann versucht man die Formen einfach noch starrer und noch fester zu zementieren. Und man behauptet nach außen, dass wir die Letzten sind, die die Wahrheit noch kennen und wirklich ernst nehmen und leben. Es ist eine Möglichkeit. Das ist die Idee des Klosters. Wir bauen uns ein Kloster, ziehen uns zurück und vielleicht kommt der ein oder andere ja doch mal vorbei. Weil die da draußen sind böse und gemein. Diesen Weg kann man so gehen, aber ich habe 3 andere Gedanken für uns zum Weiterdenken. Der erste Gedanke ist die Stiftshütte, der zweite Gedanke ist das leere Grab und das dritte ist, werft eure Netze aus. Erstens die Stiftshütte. Das Volk Israel war in der Wüste unterwegs. Sie waren auch eine Gemeinschaft von Flüchtlingen, von Sklaven und sie waren auf einem harten Weg in die Freiheit. Und Gott sagt zu diesen Leuten, wohin ihr geht, werde ich mitgehen. Den Weg, den ihr geht, den werde ich mit euch gehen. Und Gott hat dieses Volk sogar geführt. Nachts durch eine Feuersäule und am Tag durch die Wolkensäule. Und einige Zeit später startet Gott ein Wohnprojekt von meiner Meinung nach gigantischem Ausmaß. Das Größte, was es vielleicht je gegeben hat. Gott sagt, ich will unter euch wohnen. Also baut eine Stiftshütte, dass ich bei euch sein kann. Gott ist kein Besuchsgott, der ab und zu mal vorbeischneit, sondern er will bei seinen Leuten sein. Und das ist die wichtigste Konstante, die Leib Christi hat in einer fluiden Zeit. Gott ist da. Wir dürfen wieder lernen zu feiern, dass Gott wirklich unter uns ist. Seine Gegenwart wahrzunehmen. Und Gott wohnt nicht in einem Gebäude, weil ihm das Gebäude gut gefällt, sondern er wohnt in unserem Miteinander. Zweitens, das leere Grab. Was auch stabil und verlässlich ist, ist, dass wir an ein Geheimnis glauben. Wir glauben an das leere Grab. Das ist ein Mysterium, ein Mystery, sagt man heute. Ich kann euch das nicht erklären. Jesus ist auferstanden, aber die Auferstehung ist ein Wunder. Und jetzt kann man nur vor diesem leeren Grab stehen und sagen, ich weiß nicht, wie es passiert ist, aber Jesus lebt. Das Grab ist leer. Und wo Jesus ist, wissen wir jetzt gerade auch nicht. Der zentrale Inhalt des christlichen Glaubens, der entzieht sich uns, weil wir den Auferstandenen nicht greifen können. Und als die Jünger von Ephesus nach Hause laufen und dann zu Hause am Tisch sitzen und begreifen, es ist Jesus, der da mit uns am Tisch sitzt, ist Jesus im nächsten Moment verschwunden. Das, was uns ausmacht, ist eben nicht das Solide, was wir greifen können, sondern das Geheimnis, dem wir uns immer wieder annähern. Die erste Kirche, die Urkirche, die war kein Traditionsverein, wo man sich um Reliquien getroffen hätte und hätte die da irgendwie verehrt. Es gab keine Reliquien. Es gab nichts, was man anbeten kann. Es war nichts Sichtbares, nichts Greifbares da. Deswegen waren die Urchristen auch nicht konservativ im Sinne von konservierend, weil was sollen wir denn konservieren, wenn man gar nichts hat? Sondern sie waren progressiv. Sie waren eine Gefahr für Religion und Staat. Kirchen dürfen heute in einer fluiden Zeit wieder auf dieses Geheimnis bauen. Ich sage es jetzt mal so widersprüchlich. Wir dürfen Räume schaffen, in denen wir diesem Geheimnis nahe kommen. Und vielleicht müssen es ganz neue Räume sein. Ganz neue Möglichkeiten, ganz neue Formen, weil die alten Formen so nicht mehr greifen oder in einer pluralistischen Zeit nicht mehr nur der eine Weg der richtige ist. Das Heilige ist unverfügbar. Das ist der Kern unseres Glaubens. Aber wir Christen, wir glauben daran. Wir suchen es. Wir glauben an das Heilige. Das Heilige ist immer unverfügbar. Und ein letzter Gedanke, werft eure Netze aus. Ich glaube, das müssen wir auch wieder lernen. Die Kirchen haben im Laufe der Jahrhunderte wenig Netze ausgeworfen. Und zwar Netze nicht mit Gewalt, sondern moderne Netze, mit den Netzen der Gegenwart. Das erste Netz der Gegenwart, was ich nennen möchte, ist es, gut vernetzt zu sein. Der Network-Gedanke, der ist heute sowieso überall gegenwärtig. Aber es gilt auch für uns. Wir dürfen als Christen gut vernetzt sein. Befreundet sein, im Gespräch sein, einander kennen, anderen helfen und Hilfe erleben, aber auf jeden Fall in Beziehung sein. Warum müssen wir heute vernetzt sein? Weil Kirchen ihr Umfeld prägen und verändern wollen. Weil wir positive Signale senden wollen. Das geht aber nicht von oben. Also wir sagen, wir sind doch die Kirche, wir vertreten doch das Ewige und das Heilige und deswegen geben wir euch mal hier was nach unten durch, sondern es geht nur auf Augenhöhe. Jesus war ein Mensch, der gut vernetzt war, ein Networker. Er hat sich mit allen Menschen getroffen. Er hat auch niemanden verurteilt im Gespräch. Er hatte Probleme mit manchen Strukturen und mit manchen Kreisen und Gruppen, aber mit dem Einzelnen hat er sich immer ausgetauscht. Kirche und Gemeinde muss wieder ein relevanter Player im sozialen Leben sein. Neben anderen, die auch wichtig sind, aber mit einer guten Message. Mit der Botschaft, Gott liebt euch. Gott hat einen Plan für diese Welt. Und dann haben wir noch ein Netz, was heute auch nicht unbedeutend ist, nämlich the World Wide Web, das Internet. Auch dort müssen wir heute als Christen präsent sein, sichtbar sein. Die Verteilschriften von früher, die man so weitergegeben hat, die sind heute nicht mehr so entscheidend. Viel wichtiger ist es, die Videos, die Botschaften, den Internetauftritt, den wir haben, weil sich da Menschen von heute informieren. Ich komme zum Ende. Kirche ist im Wandel. Kirche ist auf dem Weg. Kirche sucht neue Formen, weil die alten Formen vielerorts zu starr sind, um den Inhalt wiederzugeben. Kirche muss lernen, dass wir nicht um unserer selbst willen bestehen. Kirche ist nur Kirche, wenn sie Kirche für andere ist. So ähnlich hat es Bonhoeffer formuliert. Das heißt aber auch, wenn Kirche nicht Kirche für andere ist, ist es keine Kirche. Wir leben in der Zeit der Reformation. Wir haben gestern Reformationsfest gefeiert. Die Kirche reformiert sich. Sie wird aktualisiert. Und das Schöne ist, diese Aktualisierung, die liegt nicht nur an uns, dass wir sagen, oh, wir müssen jetzt die modernste Kirche hier am Platz sein. Wir müssen besser sein als die anderen. Ja, in so einen Wettbewerb zu kommen, in so ein Vergleichen, in so ein Konsumdenken. Wir müssen buhlen um Menschen, dass sie zu uns strömen. Nein, es geht nicht darum, immer der neuesten Modeerscheinung hinterherzulaufen. Das ist nicht unsere Aufgabe als Kirchen. Aber wir können unsere Kirche auch nicht selbst aktualisieren. Aber ich weiß, dass Gott es machen wird. Gott wird uns und auch anderen Kirchen und Gemeinden Dinge vor die Füße legen, neuen Auftrag geben, uns auffordern, ihm gehorsam zu sein und ihm zu dienen. Und ich bin gespannt, was Gott uns noch vor die Füße legt in diesem Prozess der Aktualisierung von Kirche und Gemeinde. Wir stecken in der großen Reformation und dürfen Teil davon sein. Amen. Wir beten. Herr, dein Volk war in der Wüste unterwegs und du warst mit dabei. Und wir sind in dieser Zeit unterwegs, auch als Stadtmission, und du bist dabei. Und ich danke dir für deine Weisung, dass du uns lenkst. Herr, wir wissen nicht, was die Zukunft bringen wird. Wir wissen auch nicht, welche Richtung wir einschlagen sollen und was das Beste ist für uns und für die Menschen um uns. Aber du kennst den Weg. Du kennst den Weg. Das allein, Herr, ist uns genug. Amen.